Einen Arbeitstag pro Woche verpulvern wir mit unnötigem Zeug. Der bringt nichts, zumindest gefühlt. Das haben deutsche Beschäftigte bei einer aktuellen Befragung durch die Jobbörse Stepstone gesagt. Warum das so ist und wie wir das ändern könnten, unser Thema gleich.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Im Schnitt 8,7 Stunden pro Arbeitswoche, also wirklich knapp ein Arbeitstag. So viel Zeit geht für wenig produktive Tätigkeiten drauf, sagen die Befragten einer aktuellen Untersuchung zum Thema. Was sind denn das für Situationen im Job, in denen sich die Arbeit so ineffizient, unnötig und zeitverschwendend anfühlt? Haben wir Passanten in Bad Kreuznach gefragt.
Ineffiziente Meetings, Hauptsache man trifft sich. Und da gab es doch sehr viel Zeitverlust. Also da gab es sicherlich einiges zu straffen. Das sind dann so, finde ich, überflüssige Energien.
Solange sie produktiv sind, ist das ja in Ordnung. Es gibt aber auch logischerweise Meetings, wo einfach viele Leute dabei sitzen, die damit nichts zu tun haben. Und die könnten dann halt produktiver sein. Natürlich gibt es auch mal ein Schwätzchen, aber ansonsten hilft das ja auch beim Produktivsein, wenn man sich über Themen austauschen kann. Wenn es natürlich nur über, ich habe mich gestern mit Karin getroffen oder sowas geht, das ist halt, also kann das die Produktivität stören?
Je mehr Stress ich habe, desto unproduktiver werde ich eigentlich, muss ich sagen. Das äußert sich, indem ich da sitze und erstmal gelähmt bin, erstmal sortieren muss. Und dann finde ich mich schon unproduktiv. Zum Beispiel Störungen von außen, die dann ins Büro mit eingetragen werden, erstmal ablenkend sind und da auch ein Stück weit die eigentliche Tätigkeit aufhalten.
Werbeanrufe, E-Mails, Werbungs-E-Mails, dann ist man aus dem Konzept und muss dann erst wieder reinfinden und verliert viel Zeit, die man heute nicht mehr hat im Gegensatz zu früher.
Es sind also ganz unterschiedliche Situationen, die dazu führen, dass sich Arbeit ineffizient anfühlt. Wir sitzen in unnötigen Meetings, Aufgaben müssen doppelt erledigt werden, weil irgendein System nicht kompatibel ist oder weil regulatorische Vorschriften das sogar so verlangen. Klar, am Ende sorgt das für Frust und verschwendet jede Menge Zeit. Dr. Frank Lennings ist Leiter des Fachbereichs Unternehmensexzellenz beim Institut für angewandte Arbeitswissenschaften und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. Herr Lennings, so viele unnötige Aufgaben im Job, ist das jetzt nur ein subjektives Gefühl oder machen wir tatsächlich etliche Dinge auf der Arbeit, die eigentlich total ineffizient sind?
Ja, die Stepstone-Befragung ergab ja einen Tag pro Woche, also das entspricht 20% Produktivitätsverlust und das ist durchaus realistisch und passt ganz gut zu den Ergebnissen anderer Studien aus den letzten 20 Jahren. Da hat man Produktivitätspotenziale von 30-45% ermittelt. Ich nehme an, das war noch etwas mehr, weil hier auch Sachen erfasst wurden, die den Teilnehmern gar nicht bewusst waren.
Okay, also das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer. Wie kommt denn das? Ich meine, eigentlich haben wir doch alle ein Interesse daran, dass die Arbeitszeit sinnvoll verbracht wird.
Zum einen ist es so, dass Prozesse und Arbeitsmittel manchmal schlecht oder nicht optimal gestaltet sind, weil einfach diejenigen, die es machen, zu wenig Anwenderperspektive oder Prozesskenntnis haben und Betroffene nicht unbedingt immer vollständig einbezogen werden. Zum anderen kann es auch sein, dass sich die Rahmenbedingungen verändern und dass ein ursprünglich gut gestalteter Prozess dann gar nicht mehr zu den neuen Anforderungen passt, weil man jetzt beispielsweise mehr Produkte in kürzerer Zeit liefern möchte. Und häufig gibt es auch schlecht gestaltete innerbetriebliche Schnittstellen. Also wenn beispielsweise die eine Abteilung gar nicht weiß, dass ihr interner Kunde die Arbeitsergebnisse eigentlich schneller und in einer anderen Form benötigt, dann führt das zu Warten oder Nachfragen. Also Ursache ist dann unzureichende bereichsübergreifende Kommunikation.
Was man in Untersuchungen auch sieht, ist, dass dieses Gefühl, viele unnötige Aufgaben erledigen zu müssen, die Menschen stresst. Warum?
Ja, natürlich ist die Vorstellung erstmal unbefriedigend und belastend, dass man jetzt Zeit für eine scheinbar unnötige Aufgabe aufbringt, in der man ja eigentlich Nützlicheres und Wichtigeres tun könnte. Und zum Teil sind eben schlecht gestaltete Prozesse auch dafür verantwortlich, dass es direkt bei den Mitarbeitenden zu erhöhten mentalen Belastungen kommt. Beispielsweise, wenn man unter Zeitdruck mit unvollständigen Informationen arbeiten muss, die man vielleicht auch noch zu spät bekommen hat und deswegen kann man seine eigenen Kunden nicht zufriedenstellen. Das führt automatisch zu einer erhöhten Belastung.
Was müsste denn passieren, damit wir dieses Problem lösen können? Also damit wirklich weniger Arbeitszeit verschwendet wird?
Ja, wir müssten zum einen erstmal mehr Lean-Management umsetzen, das heißt Verschwendung in administrativen und Produktionsprozessen beseitigen. Also alles beseitigen, was zu Fehlern, Warten oder Nachfragen führt. Außerdem können wir natürlich langweilige oder lästige Routineaufgaben mit technischer Unterstützung erledigen lassen. Also beispielsweise mit Robotern bei körperlicher Arbeit oder sogenannten Bots bei mentaler Arbeit. Für weniger standardisierte Aufgaben können wir generative KI zum Beispiel nutzen. Das fällt uns aber oft gar nicht so leicht, weil wir für solche Sachen oft auch betriebsblind geworden sind und das erstmal wieder sehen lernen müssen. Und man kann festhalten, dass so Lean Management in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist, wie es sein könnte oder sollte. Die Hochschule Karlsruhe hat in einer 2021 veröffentlichten Studie festgestellt, dass der durchschnittliche Lean-Umsetzungsgrad auf einer Skala von 0 gar nichts bis 7 top bei 2,2 liegt und schätzt, dass allein im produktionsnahen Bereich daraus Produktivitätsverluste in Höhe von etwa 95 Milliarden Euro jährlich resultieren. Und eine Befragung der Staufen AG hat ergeben, dass unter den Lean-Anwendern gerade mal ein Viertel so weit ist, dass sie Lean auch in indirekten Bereichen oder in Bürobereichen etabliert hat.
Lean-Management, also schlankes Management, effiziente Gestaltung der Prozesse entlang der Wertschöpfungskette. Machen wir vielleicht da einen ganz kurzen Ausflug. Wo kommt das her?
Das kommt aus Japan, ist Teil des Toyota-Produktionssystems, wurde von Wissenschaftlern des MIT in den 80er Jahren in Japan untersucht, die herausfinden wollten, woher die Produktivitätsunterschiede zwischen der japanischen und der amerikanischen Autoindustrie resultieren.
Und ist dann auf dem Wege auch bei uns angekommen, aber es fällt uns anscheinend erstaunlich schwer, diese Lehren aus dem Lean-Management umzusetzen. Was glauben Sie, warum fällt uns das so schwer?
Das ist eine sehr spannende Frage, die die Wissenschaft auch heute immer noch beschäftigt. Eine Schwierigkeit ist sicher die bereits angesprochene Betriebsblindheit. Die Verschwendung und der Zusatzaufwand, der da verursacht wird, der fällt eben nicht allen auf, ist nicht allen bewusst. Und deswegen gibt es auch nicht so zwingend empfundenen Handlungsbedarf in vielen Fällen. Außerdem fällt vielen die Vorstellung mal schwer, dass man mit einfachen Mitteln, also ohne hohe Investitionen, nur mit organisatorischen Veränderungen, dass man da schnell und einfach Verbesserungen erreichen kann. Und insbesondere, wenn es dann darum geht, bereichsübergreifend auch noch Veränderungen und Verbesserungen zu erzielen, dann brauchen wir Offenheit, Kooperationsbereitschaft, bereichsübergreifendes Denken im Sinne der Gesamtorganisation, also raus aus den Silos und offene Fehlerkultur. Und auch das sind Voraussetzungen, die leider häufig fehlen und auch nur mit viel Aufwand geschaffen werden können.
Sagt der Arbeitswissenschaftler Dr. Frank Lennings. Vielen Dank für das Gespräch. Gut, Ineffizienz kann man der aktuellen Woche zumindest mal nicht vorwerfen, denn es ist extrem viel passiert. Erst wurde klar, Donald Trump wird wieder US-Präsident. Dann ist die Ampelkoalition auseinandergebrochen. Und all das zu einer Zeit, in der sich die deutsche Wirtschaft ja ohnehin fragt, wie geht's eigentlich weiter? Was machen diese neuen Tatsachen mit unseren Unternehmen und wie reagieren sie? Gili Hensoldt hat sich umgehört.
Das vorzeitige Aus der Ampelregierung hatte sofort finanzielle Folgen für den Ulmer Unternehmer Jan-Stefan Röll.
Ja, wir haben im Büro gewettet. Mein Einsatz war ein ganzer Euro. Den habe ich dann schneller verloren, als ich gedacht habe. Wir hatten uns gefragt, hält es oder hält es nicht? Und ich war bei denen, die gesagt haben, es hält.
Mittwochmittag hat Röll die Wette angenommen. Mittwochabend dann war die Ampel Geschichte. Die 1-Euro-Wetteinsatz kann der Aufsichtsratschef des Ulmer Maschinenbauers Zwickroll verkraften. Sorgen macht ihm allerdings die schwierige wirtschaftliche Situation, in der viele Unternehmen gerade stecken. Die spürt er auch in seiner Firma.
Wir merken das ganz stark im Inland und in den uns umgebenden Ländern. Da kann man froh sein, dass man international arbeitet. Wenn man dann nur national arbeitet und die Inlandsnachfrage so wegbricht, wie sie gerade wegbricht, dann ist es sehr, sehr schwierig.
Die Politik hatte sich eigentlich vorgenommen, die Wirtschaft zu unterstützen. Jetzt fürchten viele, dass die Ideen dafür erstmal auf Eis liegen.
Ich persönlich wünsche mir Neuwahlen so schnell wie möglich. Dann hätten wir eine neue arbeitsfähige Regierung, bevor in Amerika die neue Administration eingesetzt ist.
Apropos Amerika. Mit Blick auf die US-Wahl hatte Röll zwar keine Wette laufen, aber
ich hätte gewettet, dass es Trump schafft.
So ging es auch Michael Weiß, dem Chef des Autozulieferers ACPS Automotive. Weiß sieht vor allem mögliche höhere Zölle auf Einfuhren in die USA kritisch.
Alles, was an Handelsbarrieren stattfindet, hilft uns erstmal nicht weiter, weil wir betreiben ja ein globales Geschäft mit dem globalen Unternehmen.
ACPS produziert in seinem Werk in Mexiko für den US-amerikanischen Markt und ist dafür auch auf Zulieferungen aus China angewiesen. Das passt nicht besonders gut zu Trumps America First-Strategie.
Dann werden wir Teile der Wertschöpfung nach USA verlagern müssen. Und wir werden mehr in Nordamerika zukaufen müssen oder anderswo, zum Beispiel in Indien, weil die sind ja explizit von den Zöllen nicht betroffen.
Vom Ende der Ampel in Deutschland hat Weiß während eines Besuchs am ACPS-Standort in den USA erfahren. Auch er befürchtet, dass notwendige Maßnahmen für die Wirtschaft jetzt erstmal ausbleiben.
Wenn wir dann noch dafür sorgen, dass die Unternehmen nicht performen können, dann wird es halbwegs schief gehen. Das heißt, wir brauchen mal den Impuls auch, also sagen, jetzt lasst uns mal was schaffen, lasst uns mal was machen.
Doch dass die Politik solche Impulse jetzt schnell setzt, darauf würde vermutlich keiner der beiden Unternehmer gerade wetten.
So ein bisschen Katerstimmung herrscht also zumindest bei diesen beiden. Aber wir hören eben auch, es gibt in den Unternehmen schon Ideen, wie man sich auf das, was kommen mag, einstellen kann. Und jetzt kommen wir vom großen Ganzen mal wieder ein bisschen zurück zu ganz persönlichen Fragen, die euch in euren Jobs beschäftigen.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Das ist Michael Felser und unsere Frage heute kommt von Anne aus Ilvesheim. Sie hat uns geschrieben, Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengespräche, die sind ja streng vertraulich. Aber was passiert mit dem Protokoll des Gesprächs? Gehört das in die Personalakte und wie lange darf es aufbewahrt werden?
Die erste Frage war ja, gehört es in die Personalakte? Da muss man sagen, in eine normale, gut geführte Personalakte gehört es auf jeden Fall rein, weil es ja für Beurteilungen oder Beförderung oder Ähnliches verwertet wird oder Sondervergütung, also Prämien, Tantiemen oder Ähnliches. Wie lange es aufbewahrt werden muss, gibt es leider auch keine feste Regel. Ne? Der Arbeitgeber muss sich natürlich Gedanken darüber machen, wie lange er sowas aufbewahrt. Hier würde ich natürlich sagen, auf jeden Fall bis zum nächsten Mitarbeitergespräch. Da spricht ja einiges für. Ne? Es kann aber auch sein, dass es länger aufbewahrt werden muss. Das kommt natürlich darauf an, wie häufig werden diese Mitarbeitergespräche geführt, welchen Zweck haben die, ne? Wenn mit dem nächsten Mitarbeitergespräch das alte praktisch nicht mehr bedeutsam ist, dann kann es und muss es gelöscht werden. Der Arbeitgeber darf die Sachen nicht länger aufbewahren als notwendig nach der Datenschutzgrundverordnung.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war der Arbeitsplatz-Podcast für diese Woche. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR 1.